ist real. Er will sich dir erweisen. Er will wirken in deinem Leben. Er will Veränderung bringen. Er will Wunder tun. Als Kali die Losung vorgelesen hat, ich musste so an meine Anfänge mit Gott denken. Weil dieser Vers aus Jesaja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war der Schlüsselvers, der mich auf eine dramatische Art und Weise in Kontakt mit Gott gebracht hat. Da fing alles eigentlich mit an. Und wenige Monate später dann ist Jesus mir erschienen und hat mich gerettet aus diesem Dreck. Was für eine Zeit, wow. Ich war völlig am Boden, völlig enttäuscht und frustriert. Wir hatten so diesen Traum, die neue Gesellschaft zu gründen, weil das, was unsere Spießergeneration der Eltern fabriziert haben in unseren Augen, war verächtlich und erbärmlich. Und wir wollten die neue Welt, die neue Gesellschaft, Love and Peace. Und dann sind wir rausgezogen, haben einen Bauernhof gemietet und gesagt, wir machen Landkommune und wir leben in Frieden und in Einheit und Harmonie. Wie naiv waren wir. Das, was wir hatten, war schlimmer, als was ich in meiner Familie hatte, was die anderen in ihrer Familie hatten. Weil alles, was aus Verachtung geboren ist, kann nicht funktionieren. So wie heute auch Leute aus Gemeinden gehen, starten eine neue Gemeinde, sind voller Verachtung für das Alte, ohne Dankbarkeit für das, was sie empfangen haben. Und das, was sie fabrizieren, ist noch schlimmer, als das, wo sie rausgegangen sind. Ich war da in diesem Bauernhof, ich war der einzige Überlebende von dieser Wohngemeinschaft, in der buchstäblich fliegende Untertassen flogen. Porzellan flog durchs Wohnzimmer. Man musste den Kopf einziehen. Das war Love and Peace. So, ich war der einzige Überlebende in einem alten, verfallenen Bauernhaus und der Wind pfiff durch die Löcher, die Mäuse tanzten am Wohnzimmer. Und ich war völlig am Ende, weil meine Träume geplatzt waren und alle anderen waren ausgezogen. Ich war da alleine. Es war kalt, es war Winter. Ich hatte kein Geld für Kohlen. Und es war so eiskalt. Und ich habe ein Feuer gemacht und habe Holz geholt vom Dachboden. Und habe das in den Ofen geschoben. Und da war so ein großes Holzding, so viereckig. Und ich wollte das zerbrechen und in den Ofen tun. Und in dem Moment sehe ich, dass das gar kein Bild ist. Das ist ein Bild. Das war ein Text. Das war ein Text, der geschrieben war mit einem Rahmen, so einer schönen Kunstschrift. Und ich hatte dieses Ding in den Händen und ich las das. Und da stand, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und als ich das gelesen habe, das hat mich getroffen, als wenn du mit einem Zaunpfahl mir über den Kopf gebrettert hättest. In einem Augenblick wusste ich, es gibt Gott. Ich schaute hoch, ich dachte, wo ist der? Es gibt Gott und der kennt mich. Meine Probleme waren Angst, Todesangst. Ich war gejagt von Dämonen. Die haben mich verachtet, die haben mich verspottet. Die haben ein Lied in mein Ohr gesungen, das ich nicht mehr rauskriegte. Gib auf. Und sie wollten mich motivieren zum Selbstmord. Das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Und ich hatte solche Ängste. Und dann kommt diese Stimme, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich wusste, dass ich wusste, es gibt Gott. Und er kennt mich. Und er will mich haben. Aber ich wusste nicht, wer ist dieser Gott? Und wie finde ich ihn? Und was... Wie kriege ich Kontakt zu ihm? Aber ich wusste, es gibt ihn. Und was jetzt? Wie weiter? Ich rannte zum Bücherschrank und da stand eine alte, uralte Bibel, aber nur als Schmuck, als Dekoration. Wie viele von euch auch eine Bibel zur Deko haben. Aber nicht mit dem Glauben, das Wort des Lebens daraus kommen, die sie so dringend brauchen. Und ich schlug irgendwo diese Bibel auf und ich habe nichts verstanden. Das war, als wenn ich ein chinesisches Buch lesen würde. Oder ich habe nichts verstanden. Aber das eine blieb bei mir, es gibt Gott, er ist da, er kennt mich, er sieht auf mich. Und ich weiß nicht, eine Weile hat es noch gedauert und dann ist Jesus erschienen, er ist in mein Leben gekommen. Was ich damals getan habe mit diesem Bild, wenn ich das heute überlege, so in Übereinstimmung mit der Anordnung der Bibel, so in Übereinstimmung mit dem, was ich heute lehre, über wie man mit dem Wort Gottes umgehen soll. Ich habe dieses Schild genommen, ich habe es natürlich nicht verbrannt, ich habe dieses Schild genommen und draußen im Kuhstall, wo das Plumpsklo war, da habe ich es an den Pfosten genagelt und jeden Tag musste ich dann diesen Ort gehen. Und jedes Mal las ich dieses Wort, jedes Mal habe ich dieses Wort angeschaut und habe es laut gelesen. Gott wirkt durch das geschriebene Wort. Wir dürfen niemals das geschriebene Wort verachten, weil diese Worte sind Geist und Leben. Und der Heilige Geist kann diese Worte lebendig machen in deinem Herzen. Und um das geht es. Und ich bin sehr besorgt über diesen Trend, den wir heute haben, wo alle reden von Gott lieben und Gott nahe sein und intime Gemeinschaften haben. Und gleichzeitig verachten sie das geschriebene Wort und tun Dinge, die das Gegenteil sind von dem, was das geschriebene Wort uns gebietet. Das muss in die Irre führen und wir sehen auch schon, wie es in die Irre führt. So, lass uns eine große Wertschätzung haben und eine Achtung für das Wort Gottes. Dieses Ereignis mit dem Schild und dem Kuhstall und dem Plumpsklo, das ist 42 Jahre her. 42 Jahre. Halleluja. Halleluja. Was unser Land braucht, ist Menschen, die Gott begegnen, die von Gott getroffen sind, die nicht vom Hörensagen ihn nur kennen, die nicht nur Theorien haben, die nicht nur in der Gemeinde sind, weil es ganz nett ist und weil sie was anderes nicht zu tun haben am Sonntagmorgen. Was es braucht, ist Menschen, die ergriffen sind von Gott, die ihn selber kennen. Nicht nur Theorien über ihn und sich an irgendeinen Leiter hängen und hoffen, der wird schon wissen, wo es lang geht und hoffen, der wird schon Gott kennen, sondern die persönliche Berührung und Begegnung mit Gott haben. Halleluja. Wie Hiob sagt, ich hatte ja nur vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Da hat er erste Hand Begegnung. Nicht nur Theorien, nicht nur Tradition, nicht nur vom Hörensagen. Er selber hat den Herrn getroffen. Und wenn wir solche Menschen werden, wenn wir mehr von solchen Leuten in diesem Land haben, dann wird es unserem Land anders gehen. Weil sie nicht naiv sind, weil sie nicht blind sind, weil sie nicht vorbeigehen an der Realität Gottes, weil sie nicht hoffen, dass sie irgendwie schon richtig liegen, sondern sie wissen, dass sie wissen, sie sind auf der Spur Gottes. Und der Geist der Kühnheit wird auf sie kommen. Um diese schlafende Christenheit aufzurütteln und zurückzubringen zum Herrn in wirkliche Realitäten hinein und sie aufzurufen, umzukehren, aus ihren Traditionen umzukehren, aus ihrem charismatischen Wahnsinn hinein in die Realitäten, wovon die Apostel geredet haben. Das ist, was wir brauchen in diesem Land. Das ist, was unser Land braucht. Keine Management-Theorien, keine Einheit mit denen, die das Wort Gottes verachten. Was wir brauchen, ist Menschen, die Gott kennen und die furchtlos sind, die für ihn stehen, die keine Angst haben. Das ist, was wir brauchen. Und das kann nur Gott wirken. Das haben wir nicht in uns. Niemand hat das in uns. Aber Gott kann es wirken. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst in einen neuen Menschen verwandelt. Halleluja. Es ist der Heilige Geist, der Menschen neu macht. Aber wenn wir mit ihm kooperieren, er tut das nicht, während wir uns beschäftigen mit allen möglichen Dingen dieser Welt und ihn total vergessen und vom Schirm irgendwie verloren haben. Der Heilige Geist braucht unsere Aufmerksamkeit. Der Heilige Geist braucht unsere Kooperation. Und wir müssen fragen, Heiliger Geist, wie bekommst du mehr Raum in meinem Leben? Wie kann ich mit dir kooperieren? Wie kannst du dein Werk in mir tun? Was willst du überhaupt tun? Und was ist mein Teil dabei? Das müssen wir fragen. Und dann werden wir von ihm selber gelehrt werden. Amen. Halleluja. Lass uns mal zu einer wunderbaren Schriftstelle gehen in Petrus. Ich hatte sie gestern schon einmal kurz erwähnt. Und auf einen Punkt möchte ich heute Morgen die Betonung legen. 2. Petrus, Kapitel 1. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, der dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Jede einzelne Phrase ist so kostbar. Und ich empfinde die Betonung für mich und für euch liegt heute Morgen auf die kostbaren und größten Verheißungen. Kostbare und größte Verheißungen hat der Herr uns gegeben. Nicht nur, damit wir uns über diese Verheißung freuen, sondern dass wir sie einlösen, dass wir wissen, was wir damit zu tun haben. Eine Verheißung ist wie ein Scheck oder wie eine Urkunde, ein Testament. Da steht, was dir zusteht. Da kannst du dich mächtig drüber freuen. Das kannst du jeden Tag anschauen und dich darüber freuen. Das kannst du in Gold einrahmen, an die Wand tun und sagen, schau, das ist mein Erbe und das gehört mir. Wunderbar. Das kannst du tun, bis du ins Grab sinkst und du hast nichts von dem gesehen, wovon das Papier handelt. Du hast dich nur dein Leben lang gefreut an diesem Papier und an dem, was das Papier dir verspricht. Verheißungen sind Absichtserklärungen, sind Versprechungen. Und Verheißungen müssen eingelöst werden. Mit Verheißung muss man kommen und sagen, ich habe verstanden, das gehört mir und jetzt will ich es haben. Was braucht es? Was muss ich tun, um das zu bekommen? Was sind die Bedingungen? Wir verstehen das im alltäglichen Leben. Da gibt es ein wunderbares Gesetz für Familien und da gibt es Kindergeld. Aber du musst hingehen und das beantragen und du musst das einfordern. Das schütten sie dir nicht hinterher. Und so ist das mit allen anderen Dingen auch. Da ist ein Versprechen da und dann musst du handeln. Dann musst du dich in Bewegung setzen, rauskommen aus Passivität, rauskommen aus, naja, ich hoffe ja, da ist ja die Verheißung, die ist ja richtig. Und eines Tages irgendwann, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wann, aber ich hoffe doch irgendwie ein klein bisschen, wird es schon passieren. Mit dieser Hoffnung sinkst du ins Grab und es wird nichts passieren. Halleluja. Es wird nichts passieren. Amen. Aber wenn du verstehst, dass Verheißungen dazu da sind, zu kämpfen, einzufordern, aktiv zu werden, zu nehmen, was dir gehört, dann wirst du sehen, was der Inhalt dieser wunderbaren Verheißung ist. So über eine Verheißung sich freuen, ist wunderbar, aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Und wir müssen lernen, mit dem Wort zu kämpfen. Wir müssen lernen, mit dem Wort zu Gott zu kommen. Wir müssen lernen, ihm beim Wort zu nehmen, ihn ernst zu nehmen, ihm diese Verheißung zu bringen und sagen, das hast du mir versprochen. Das ist, was ich brauche. Das ist, was ich haben will. Bitte gib es mir, lehre mich, erziehe mich, präge mich, was immer es kostet, was immer ich brauche, was immer notwendig ist. Tu es in mir, leite mich an, erziehe mich, hilf mir, dass ich ein Mensch werde, der diese Dinge wirklich sieht und erlebt. Das ist, was es braucht. Diese passive, Herr segne mich Mentalität, und wenn du willst, dann wirst du es sicherlich tun, ist religiöser Unsinn. Führt zu gar nichts, außer zu Kirchenschlaf. Amen. Führt zu nichts. Und wir haben so viele schlafende Gläubige, die wunderbare Dinge gelesen haben in der Bibel. Aber da ist kein Eifer, da ist keine Sehnsucht, da ist kein Feuer, da ist keine Entschiedenheit, da ist kein Kämpfen. Da ist eine harmlose, passive, gleichgültige Atmosphäre in dem Herzen. Und sie nennen das Glauben. Der Herr nennt das Unglauben. Nicht zu erwarten, sich nicht auszustrecken, nicht zu suchen, nicht zu kämpfen, nicht dem nachzugehen, ist der Weg in eine Passivität, in eine Haltung, wo wir eingelullt werden von unseren eigenen Gefühlen und Gedanken und wo es nicht mehr vorwärts geht und wo wir uns im Kreis drehen. Wo wir uns im Kreis drehen. Größte und kostbare Verheißungen. Was bringen uns diese Verheißungen? Was werden wir erleben, wenn diese Verheißungen eingelöst werden? Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist unsere höchste Berufung. In das Bild Jesu umgestaltet zu werden. In seine Hingabe an den Vater. In seine Liebe, in seine Bereitschaft zu gehorchen. In seine Kühnheit. In seiner Freiheit von Menschenfurcht. Oh, was für einen herrlichen Jesus haben wir. Er ist kein Kriecher. Er ist keiner, der nach Rom pilgert und den Knien rutscht. Und können wir nicht eins sein? Lass uns doch lieb sein. Lass uns doch nett sein. Was denkst du, was würde Jesus dem Papst sagen, wenn er den Papst treffen würde? Was denkst du, was seine Botschaft ist? Würde er ihn mit Heiliger Vater ansprechen? Jesus hat gesagt, lasst niemand euch Vater nennen. Würde ihn akzeptieren als sein Gegenüber? Jesus würde mit den schärfsten Worten ihn geißeln und zur Buße und zur Umkehr rufen von seinem Götzendienst, mit dem er verführt ist und mit dem er Millionen von Menschen auf diesem Planeten verführt. Das ist, was Jesus tun würde, jedenfalls der Jesus der Bibel. Nicht der Jesus der Charismatiker. Nicht der Jesus der Ökumene, aber der Jesus der Bibel. Er wäre klar, er würde konfrontieren, er hätte null Menschenfurcht. Kannst du dir Jesus vorstellen, voller Menschenfurcht und Menschengefälligkeit vor dem Papst? Ich nicht. Unmöglich. Unmöglich. Er ist der König, er ist der Herr, jedes Knie muss sich beugen. Und er ist der, der Lüge nicht mit einem diplomatischen Lächeln übergeht und umgeht, sondern der Lüge direkt konfrontiert. Nicht, weil er Freude am Konfrontieren hat, sondern weil er Hoffnung hat, dass jemand noch aufwacht und dass jemand zur Buße kommt und dass jemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und auf seine Seite rübertritt, aus der Welt des Kompromisses, aus der Welt der Lüge, hinein in eine Einheit, in eine Unterordnung unter seine Herrschaft. Wir brauchen den Jesus der Bibel. Den müssen wir kennenlernen, den müssen wir haben, der muss uns prägen und dann wird es aufwärts gehen mit uns und mit dem Volk Gottes. Dass nach meinen Augen seit 40 Jahren, wo wir charismatische Erneuerung haben, im Kreis dreht. Und nicht nur im Kreis dreht, in einer Spirale nach unten. Und es ist heute schlimmer als jemals zuvor. Und blinde Blindenleiter, die gefeiert werden als große Leiter, führen uns in die Irre und wir applaudieren noch. Wann werden wir aufwachen und sagen, hallo, es steht geschrieben. Und alles, was mit S steht, geschrieben und nicht übereinstimmt, ist nichts für mich. Egal, wie groß dieser Mann sein mag. Egal, ob andere ihn als Prophet sehen oder als irgendwas. Mein Maßstab ist das Wort Gottes. Vor 500 Jahren war die Reformation. Und es sieht alles so aus im nächsten Jahr, wenn wir 500 Jahre Reformation feiern mit denen, von denen wir uns reformieren wollten. Was für ein Irrsinn! Dass Katholiken mit evangelischen Christen wollen Reformation feiern. Haben sie vergessen, was Reformation ist? Nur die Schrift alleine ist der Maßstab für unseren Glauben. Die Schrift darf beurteilen, was Gott akzeptabel ist und was Gott nicht akzeptabel ist. Nur die Schrift, das war der Grundsatz, das war eine der Säulen, auf denen die ganze Reformation geruht hat. Und wo ist das heute? Wo ist das bei den Evangelikalen? Wo ist das bei den Charismatikern? Eingeseift und eingelullt vom Geist dieser Welt. Und wenn wir Gott kennenlernen, da passiert etwas in uns. So wie bei Paulus, als er durch Athen ging und er sah die verschiedenen Götzentempel. Was passierte mit ihm? Ach nett, ein Ausdruck der religiösen Vielfalt. Ja, auch schön. Und diesen Tempel, ja, das können wir alles integrieren in ein christliches Weltbild. Wunderbar, das passt alles. Ja, wir sind alle eins. Lief Paulus so durch Athen? Er sah diese Dinge, und was sagt die Schrift? Er ergrimmte im Geist. Kennst du das, im Geist zu ergrimmen? Wann hast du das letzte Mal das erlebt, dass du im Geist ergrimmst? Lieber keine Hände. Und warum kennen so wenige das, im Geist zu ergrimmen? Weil sie Gott nicht kennen, weil sie einem falschen Jesus nachlaufen, weil sie einer Fata Morgana folgen, weil sie die Schrift nicht kennen. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Wir müssen die Schriften kennen, wir müssen den Heiligen Geist kennen, denn das ist die Kraft Gottes. In die Schriften zu gehen, ohne Hingabe und ohne Unterordnung und ohne Freundschaft und ohne Händchenhalten mit dem Heiligen Geist, ist lebensgefährlich. All die christlichen Sekten, die wir haben, gründen sich alle auf die Bibel. Wie kann das sein? Weil sie aus der Bibel rausholen, was der Geist der Welt ihnen eingeflüstert hat. Weil sie die Schriften verdrehen und aus dem Zusammenhang ziehen und weil sie nicht bereit sind, von der Schrift sich belehren zu lassen. In der Schrift sich überführen zu lassen. Jemand sagte einmal zum Pastor, also ich bin durch die ganze Bibel gegangen, so spannend und so herausfordernd war das nur auch wieder nicht. Und was sagt der Pastor? Ja, du bist durch die ganze Bibel gegangen, lass mal die Bibel durch dich gehen. Das Wort Gottes ist scharf, es muss schneiden, es muss konfrontieren, es muss die Augen öffnen, es muss herausfordern, es muss motivieren, es muss uns anzünden. Die größten Verheißungen, teure Verheißungen. Gehen wir zu Jeremia, Kapitel 24. Und da haben wir eine dieser größten Verheißungen. Ich habe viele große und größte Verheißungen. Aber hier haben wir eine von ihnen. Und die beschreibt zusammen mit etlichen anderen das, worum es wirklich geht in unserem Leben hier auf der Erde. Jeremia Kapitel 24, Vers 7. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Was ist die Folge davon? Und sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mich mit ihrem ganzen, sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das heißt, wir kommen in die Fülle Gottes. Wir erleben Gott in der Art und Weise, wie es geschrieben steht, wie es der Plan Gottes ist. Eine sehr hilfreiche Übung ist es, wenn wir die Briefe der Apostel, die Sendschreiben an die Gemeinden und die Apostelgeschichte lesen und uns fragen, was ist der Unterschied zwischen dem, was ich da lese und was wir heute haben? Was ist der Unterschied? Worin besteht der Unterschied? Wenn du das tust, wirst du entzündet werden zum Gebet. Herr, hilf uns. Errette uns von unseren Irrtümern, errette uns von dem Geist der Welt, errette uns von unseren Täuschungen, errette uns von unserer Harmlosigkeit, errette uns von unserer falschen Vorstellung von Christsein, errette uns aus all diesen Ideen, die wir uns da zusammen gestrickt haben oder die wir uns haben aufschwatzen lassen. Das wird daraus kommen, wenn wir diesen Unterschied sehen zwischen wie war es am Anfang, was war der Plan Gottes, wie soll Gemeinde aussehen und was haben wir heute. Und es wird das kommen, was Paulus erlebte, er ergrimmte im Geist. Was bedeutet das? Er hat gesagt, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Das ist Gott. Gott ist nicht tolerant. Gott ist nicht nett. Er ist nicht bereit, Lügen über ihn und über das Evangelium zu akzeptieren. Er ist nicht bereit. Weil er weiß, Lügen über ihn und Lügen über das Evangelium werden niemals Menschen in Berührung bringen mit ihm. Sie bringen in Berührung mit Religion, aber nicht mit ihm. Und er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass alle Menschen umkehren, dass sie Buße tun. Und dass sie ein Herz bekommen, das ihn erkennen kann. Um in ihm alles zu finden, die Freiheit. Die wahre Unabhängigkeit, die wahre Hingabe, die wahre leidenschaftliche Liebe zu ihm, die bereit ist, ihm zu gehorchen, auch wenn der Verstand sagt, du bist ja verrückt geworden. Die auf nichts Rücksicht nimmt, sondern die sagt, Gott hat es gesagt und ich werde es tun, weil er ist Gott. Das war die Gesinnung Jesu. Er tat Dinge, von denen er wusste, der Vater will es, aber mir bringt es Probleme. Und hat nicht gesagt, Vater, weißt du, was die Konsequenzen sind von deinen Anordnungen? Weißt du, was dabei rauskommen wird? Ist das, was du willst? Soll das Liebe sein? Nichts davon. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war die Gesinnung Jesu. Und dazu sind wir gerufen, dazu sind wir eingeladen, dieses Herz zu haben. Und wenn das nicht leuchtet, wenn das nicht dich fasziniert, wenn du nicht sagst, wow, was für eine Gesinnung, was für eine Einstellung, dann hast du einen ganz klaren Beweis, dass du kalt und stumpf bist und nicht im lebendigen Kontakt mit dem Herrn bist. Wenn dein Herz nicht sagen kann, wow, was für eine Gesinnung, dann hat schon religiöse Stumpfheit und Gleichgültigkeit dich ergriffen. Aber das Problem ist nicht Stumpfheit und Gleichgültigkeit und Passivität. Das Problem ist unsere Gleichgültigkeit über die Gleichgültigkeit. Dass wir nichts dagegen tun, dass wir nicht aufstehen, dass wir nicht sagen, das darf nicht so sein. Ich werde alles tun, was nötig ist, um diesen Zustand zu beenden. Ich rebelliere gegen die Kälte meines Herzens. Ich rebelliere gegen Gleichgültigkeit. Ich rebelliere gegen diese Stumpfheit. Ich rebelliere gegen diese Tatsache, dass diese Worte Gottes mich nicht zum Erzittern bringen. Gott sagt, auf die will ich sehen, die zittern vor meinem Wort. Wir haben vieles verloren, aber vielleicht eines der kostbarsten Dinge, die wir verloren haben. Und die es zu gewissen Zeiten in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat, ist die Fähigkeit zu zittern vor Gottes Wort. Ehrfurcht vor Gott. Das ist vielleicht das Kostbarste, was wir verloren haben. Aber was wir verloren haben, können wir zurückbekommen. Wir können zurückkommen. Wir können wiederhergestellt werden. Das ist die gewaltige Verheißung. Jesus sagt der Gemeinde von Ephesus, die die erste Liebe verlassen hat, sie soll umkehren und soll die ersten Werke tun. So, man muss Werke tun, um in die erste Liebe zu kommen. Aber unglücklicherweise, weil wir das Wort nicht kennen, hat Werke für uns einen schlechten Geschmack. Und alles, was wir über Werke wissen, ist, wir werden nicht durch Werke gerecht. Wir brauchen keine Werke, nur durch Glauben. Komisch, da kennen wir noch den Grundsatz der Reformation, nur durch Glauben. Aber wir haben daraus den Schluss gezogen, Werke sind für Gott nicht wichtig, Werke haben keine Bedeutung. Das ist das Gegenteil von was die Bibel sagt. Werke haben eine extreme Bedeutung. Ohne Werke ist dein Glaube tot. Du kannst glauben, 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 glauben. Wenn da keine Werke sind, die diesem Glauben entsprechen, dann sagt Jakobus, schöner Glaube, aber tot. Er wird nichts hervorbringen, er wird nichts produzieren. So, Werke sind wichtig. Und wir tun Werke, um wieder in die erste Liebe zu kommen. Wir tun Werke. Das kommt nicht durch Handauflegung vom Gastsprecher. Wie schade. Da würden wir alle heute am Ende des Gottesdienstes hier vorne stehen und würden uns die Hände auflegen lassen. Aber es kommt nicht durch das. Es kommt dadurch, dass du aufstehst. Aus Passivität, aus Stumpfheit, aus dieser Mentalität. Ja, ich weiß, was da steht und es wäre so schön, wenn ich das hätte. Aber leider, es geht nicht und ich bin zu beschäftigt und ich habe dies und ich habe das. Und leider geht es vielleicht später noch einmal. Mit dieser Gesinnung pflasterst du deine Straße in den geistlichen Tod. Und die ersten Werke heißt, ich nehme Gottes Ordnung an. Ich fange an, mit Gott so zu leben. Ich fange an, die Dinge zu tun, die er von mir erwartet, die sozusagen von meiner Seite die Tür auftun, damit er in mir tun kann, was er schon immer tun wollte. Kooperation mit Gott ist das große Schlüsselwort. Kooperation mit dem Heiligen Geist. Mit ihm zusammenzugehen, unter seiner Führung zu sein und einen Lebensstil einzuüben, der es ihm möglich macht, unser Herz zu erreichen, unser Herz zu befreien von all den Bollwerken und Blockaden und Irrtümern und Lügen und Kompromissen und all den Dingen, die wir da zugelassen haben, unser Herz frei zu räumen, damit er wieder uns Jesus zeigt. König, den Erlöser, den Retter, den gewaltigen Herrn, der da kommt und der bleiben wird und der richten wird in Gerechtigkeit. Diesen Jesus müssen wir sehen. So, Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und es beginnt damit, dass wir eine Hingabe leben an das Wort Gottes. Und dass wir Verheißungen nicht nur nehmen, eingerahmt, irgendwie schön und wir freuen uns drüber, sondern dass wir Verheißungen nehmen und in ihrer Kraft kämpfen, in ihrer Kraft einfach vorwärts gehen und eine Entschiedenheit, die Bibel nennt das sogar Gewalttätigkeit. Wie wenig wissen wir in unserem behaglichen Deutschland über geistliche Gewalttätigkeit. Geh einmal nach Südamerika und frag die, was sie wissen über geistliche Gewalttätigkeit. Die werden sagen, ja, wir waren in Europa, wir haben gesehen, was hier für eine gleichgültige Haltung ist. unsere Erweckung in Argentinien und in allen möglichen anderen südamerikanischen Ländern, die sind gekommen, weil wir das nicht haben. Weil wir kämpfen, weil wir nicht entschieden, weil wir entschieden einfach den Zustand nicht akzeptieren, weil wir aufstehen, weil wir sagen, Gott, du hast versprochen und wir sehen so wenig von dem, was du versprochen hast. Steh auf, Gott, tu, was du versprochen hast. Hier sind wir und lehre uns, die Bedingungen zu kennen, lehre uns, die Bedingungen zu erfüllen, damit du tun kannst, was du schon immer tun wolltest. So sind Erweckungen in aller Kirchengeschichte zustande gekommen. Nicht mit harmlosen, ach Herr, segne uns und es wäre doch schön, wenn. Sondern Menschen haben eine kämpferische Gesinnung angenommen. Und sie sind aufgestanden gegen den Status quo und gesagt, wir akzeptieren das nicht, weil das ist das Gegenteil, wovon die Bibel redet. Und das will der Heilige Geist wieder hervorbringen in unserem Land. Ein ganz klein bisschen, aber immerhin schon mehr als all die Jahre davor haben wir das gehabt in Deutschland um die Jahre 98, 99, 2000, 2002. Und Gott hat Männer gebraucht wie John Molinda, eine Botschaft der Buße ins Land zu bringen. Und es kam daraus eine neue Bewegung des Gebetes, eine neue Sehnsucht, dass doch Gott noch einmal unser Land heimsuchen möchte. Aber von dem ist fast nichts mehr übrig geblieben. Es ist versackt in Kirchenpolitik. Es ist versackt in Kompromissen. Es ist versackt, indem Nebensächlichkeiten die Hauptsache wurden. Und die Hauptsache, ein neues Herz. Gott, gib uns ein Herz, das brennt. Ein Herz, das sich erkennen kann. Ein Herz, das sich korrigieren lassen kann. Ein Herz, das sich prägen lassen kann. Diese Hauptsache wurde aus den Augen verloren. Und dann fingen wir an zu beten, die Türme der Minarette mögen nicht so hoch sein. Oder da soll ein Bordell gebaut werden. Herr, lass das doch verhindern. Und hier die Landtagswahl. Lass doch diese Partei unter 5% kommen. Und dieses ganze Zeugs. Und die Gebetsbewegung hat sich kaputt gebetet. Mit Nebensächlichkeit. Statt sich zu konzentrieren auf die Gebete der Bibel, statt sich zu konzentrieren auf das, was wirklich die Lösung ist, ob die Minarette höher sind als unsere Kirchtürme, das wird die geistige Landschaft nicht verändern. Oder ob sie niedriger sind. Und ob noch ein Bordell und Erotikcenter gebaut wird, das wird den Zustand auch nicht verbessern oder verschlechtern. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem sind nicht die Umstände. Unser Problem ist nicht die Regierung. Unser Problem ist die Gemeinde. Das ist jedenfalls Gottes Problem. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann verstehen wir, das ist die Problematik. Die Kälte, die Gleichgültigkeit, die falsche Toleranz, die Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren, die gegen das Wort Gottes sind. Das ist unser Problem. Was wir brauchen, ist eine neue Reformation. Sola Scriptura, nur die Schrift zählt. Das ist, was wir brauchen. Und wir brauchen Menschen, die das vom Herzen Gottes bekommen und die aufstehen und die dann sich zusammentun und sagen, wir werden noch einmal sehen, wie es eine Gebetsbewegung gibt, die sich nicht totläuft, die nicht verheizt wird in sinnlose Projekte wie Landtagswahlen, sondern die betet für das Zentrum. Es hat mir so gefallen. Ich habe gefunden, da war so eine Salbung drauf, als wir dieses gebetet haben mit dem Umkehren und das Land heilen. Und da habe ich empfunden, da war so eine Dringlichkeit da drauf, da war so eine Betonung darauf. Gott ist bereit, aber wir müssen bereit sein. Wir müssen seine Stimme hören und mit ihm kooperieren. Und das Wichtigste muss das Wichtigste sein und nicht die Nebensächlichkeit. Und das Wichtigste ist ein Herz, das Gott kennt. Ein Herz, das Gott kennt. Das ist die größte Not, die wir haben in diesem Land. Warum laufen Massen hinter blinden Leitern her? Weil sie Gott nicht kennen. Wenn sie Gott kennen würden, sie würden diese Leute segnen, sie würden ihnen Briefe schreiben, sie besuchen, zur Buße aufrufen. Paulus sagt, einen ketzerischen Menschen ermahnen 2-3 Mal und dann lass ihn links liegen und geh weiter. Aber wir sagen, nein, wir müssen ja lieb sein, wir müssen ja unseren Leitern gehorchen, wir müssen ja in Einheit sein. Und wir haben den Kopf voll mit Zeugs, die nichts zu tun haben mit dem Wort Gottes. Weil wir den Gott der Bibel nicht kennen. Er sagt, wir wenden uns ab von Menschen, die ihren eigenen Begierden nachlaufen, die eine Gottseligkeit ohne die Kraft haben. Wir wenden uns ab, wir haben uns abzuwenden von denen. Nein, wir halten Händchen mit denen. Und finden das eine Errungenschaft. Und wir nennen Ökumene ein Werk des Heiligen Geistes und lästern Gott und verachten sein Wort. Das ist der Zustand in unserem Land. Wann wachen wir auf und sagen, Herr, es ist so dringend, dass Menschen aufstehen, die dich kennen und die wieder für dich da sind, die dein Mund sind, die deine Gebete sprechen, die die Situation noch einmal umdrehen. Die größten Verheißungen, die teuren und größten Verheißungen sind da. Ich gebe euch ein Herz, mich zu kennen. Das ist das Angebot Gottes, ihn selber zu kennen, nicht charismatische Christsein, Frömmigkeit zu kennen, nicht pfingstlerische Frömmigkeit zu kennen, Gott zu kennen. Das ist nicht dasselbe, bei weitem nicht. So Gott ruft uns, dass wir unsere Prioritäten ändern und dass das Wichtigste für Gott auch für uns das Wichtigste wird. Und dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Dass wir Entscheidungen treffen, Prioritäten ändern. Herr, wenn das Wichtigste ist, ein neues Herz, dann muss das auch für mich das Wichtigste sein. Das ist wichtiger als irgendetwas anderes. Wir kämpfen mit Verheißungen. Wir kommen vor ihn. Wir bitten ihn, uns zu lehren. Wir bitten ihn, uns zu prägen. Wir bitten ihn, uns die Augen aufzutun, uns zu überführen von unseren Irrtümern, von unseren schönen, harmlosen, netten, charismatischen Traditionen. Wir bitten ihn, ein tiefes Werk in uns zu tun. Wir flehen ihn an, wir erkennen an, wir sind hilflos ohne ihn. Wenn Jesus lehrt über das Reich Gottes und er erklärt, was sind die grundlegenden Prinzipien des Reiches Gottes, womit fängt es an? Selig sind, die arm sind im Geist. Selig sind, die arm sind im Geist. Das heißt, sie sind sich ihrer Bedürftigkeit, ihrer Hilflosigkeit bewusst und sie wissen, wenn Gott nicht kommt, es wird nichts passieren. Es wird immer schlimmer werden. Es wird sich nichts ändern. Wir sind hilflos. Wir haben keine Kraft, wir haben keine Weisheit, wir haben kein Verständnis, wir haben keinen Eifer, wir haben gar nichts. Aber wenigstens können wir diese Einsicht haben, dass wir gar nichts haben. Und damit kann es beginnen. Wir sagen, Herr, ohne dich können wir nichts tun. Wir sind hilflos. Wir brauchen dich. Und was ist die nächste Verheißung? Selig sind die Trauernden. Denn sie sollen getröstet werden. Somit beginnt das Reich Gottes mit Armut und mit Trauer. Was für Trauer? Nicht, weil dein Wellensittich gestorben ist, sondern Trauer über deinen Zustand, über den Zustand der Gemeinde. Das ist der Anfang von Reich Gottes. So fängt Reich Gottes an. Erkennen unsere Hilflosigkeit und diesen Zustand in wirklicher Weise vor Gott bringen und trauern über unsere Erbärmlichkeit. Trauern zwischen dem Kontrast. Das steht uns zu. Das ist uns verheißen. Das ist das Erbe. Und da sind wir. O Herr, erbarme dich über dein Volk. Der Schrei von wirklicher Fürbitte wird geboren aus der Erkenntnis von zwei Dingen. Aus der Erkenntnis von, was uns verheißen ist und wie weit wir davon weg sind. Daraus kommt der Schrei von echter Fürbitte. Und dann geht es nicht um Erotikcenter und Türme oder irgend so etwas, sondern geht es um die Herzen von denen, die sagen, ich glaube an Jesus. Um das geht es. Eine Schlacht ist im Gange um Herzen. Und aus neuen Herzen werden neue Gemeinden kommen. Wenn keine neuen Herzen kommen, wir können Konzepte machen, Strategien, Strategiekonferenzen und Management und wie kriegen wir das alles gebacken und so weiter. Und die Frucht davon wird sein, es wird noch schlimmer werden als vorher. Ein Ich-Mal reicht nicht aus für unsere Situation. Eine selbstgemachte, produzierte Kampagne von Gemeindewachstum. Was es braucht, ist, dass Gott kommt und er wieder seine Gemeinde bauen darf. Das ist, was es braucht. Und dass wir mutig sind und sagen, Gottes Plan von Gemeinde ist in diesem Buch. Und was ich in diesem Buch nicht finde, gilt für mich nicht. Dass wir mutig werden, die Konzepte und die Weisheit und die Angebote dieser Welt zu verachten. Weil Gott sie verachtet. Und warum sollen wir überhaupt versuchen, nach der Weisheit dieser Welt irgendwas aufzubauen? Warum überhaupt, wenn doch alles in diesem Buch ist? Wir können doch gleich zu diesem Buch gehen. Wir können doch gleich zu dem Gott dieses Buches gehen und sagen, bau du dein Reich auf deine Art und Weise.
Amen.
Und das heißt, es beginnt in meinem Herzen. Zu erkennen den Zustand der Erbärmlichkeit. Erkennen, wie hilflos wir sind. Erkennen, was doch uns alles zusteht. Und trauern. Und trauern hat nichts mit Frustriertsein zu tun. Diese Traurigkeit bringt Leben. Wie Paulus die Korinther zur Buße gebracht hat und hat in ihnen Traurigkeit gewirkt. Der Heilige Geist, wenn ein Volk abfällt, wenn ein Volk in Passivität kommt, wenn ein Volk sich entfernt von Gottes Ordnung, macht Herzen traurig. Viele Pastoren sind besessen von der Idee, wir wollen eine Gemeinde haben, in der alle sich wohlfühlen. Wir wollen eine Gemeinde haben, wo Gott sich wohlfühlt.
Amen.
Und da werden sich all die wohlfühlen, die auf seiner Seite sind, die auf ihn hören, die ihm gehorchen wollen. Aber die, die ihre eigene Religion nachfolgen wollen, die werden sich nicht wohlfühlen. Und früher oder später wird jeder Einzelne vor die Entscheidung gestellt werden, entweder Jesus oder du bist nicht mehr Teil davon. Entweder der Weg Gottes, entweder der schmale Weg oder du bist nicht Teil von der Gemeinde. Aber heute Pastoren, die besessen sind von dieser Idee von Gemeindewachstum, ja, sie akzeptieren alles. Hauptsache, die Reihen sind voll. Hauptsache, die Hütte ist voll. Was in den Herzen ist, interessiert sie nicht. Sie interessiert Zahlen. Weißt du, dass es Pastoren gibt, die haben Ordner und die haben die Aufgabe, jeden Sonntag zu zählen. Und es wird in ein Buch eingetragen. Und wow, heute haben wir wieder 10 Leute mehr gehabt als gestern. Und sie nennen das Erfolg und sie nennen das Gott ist mit uns. Und es geht vorwärts. Warum messen Sie das nicht an die Fürbittezeiten und an die Intensität des Schrei der Herzen? Gott, erbarme dich über uns. Erbarme dich über dein Volk. Komm und hilf uns. Warum messen Sie das nicht daran mit einem Dezibelmeter? Messen Sie den Schrei, die Intensität der Herzen.
Amen.
Weil Zahlen so viel einfacher sind. Und um Zahlen zu bekommen, brauchst du nicht viel. Du musst nur ein gutes Buffet anbieten, du musst nur den Leuten den Bauch pinseln, du musst nur Botschaften bringen, die sie nicht herausfordern. Wie ein Pastor sagt, seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Das ist die Weisheit aus der Hölle. Und hunderte von Leuten applaudieren und er kann das auf einer Konferenz erzählen und die Leute sind begeistert. Wow, was für ein Hirte, was für ein Pastor. Hallo, wo sind wir denn? Herz, das Gott erkennen kann. Das ist, was wir brauchen. Weil aus der Begegnung mit Gott und Erkennen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, ist immer Erkennen aus Erfahrung, Erkennen aus Gemeinschaft. Ich lerne ihn kennen, weil ich ihn gesehen habe, weil ich ihn erlebt habe, weil ich ihn gespürt habe, weil er mich berührt hat, weil er mein Herz verändert hat, weil er Dinge abgebrochen hat, rausgerissen hat und neue Dinge eingepflanzt hat. Ich kenne ihn, weil ich ihm begegnet bin. Das ist, was die Bibel meint mit Gott erkennen. Und alles hängt daran. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie mich erkennen. Wirkliches geistiges Leben kommt aus der Tatsache, ihn zu erkennen. Daraus kommt es, aus nichts anderem. Nicht aus Programmen und Managementtechniken, sondern es kommt aus der Begegnung. Und wenn das Konzept einer Gemeinde nicht ist, wir wollen, dass jeder Einzelne Gott findet, dass jeder Einzelne näher zu ihm, dass jeder Einzelne persönliche Begegnungen hat mit dem Herrn, die sein Leben dramatisch erschüttern. Wenn das nicht das Konzept ist, ist es nicht neutestamentliche Gemeinde, es ist ein religiöser Club. Ein religiöser Club, der Leuten einen schönen Sonntagmorgen macht. Aber nicht ein Instrument in der Hand Gottes ist,
Amen.
Leben zu verändern.
Amen.
Danke für das Amen. Es werden mehr werden, glaub es mir.
Amen.
Halleluja. Ein Herz, mich zu erkennen. Es braucht ein bestimmtes Herz. Es braucht nicht eine Bildung, es braucht nicht 10 Jahre Theologiestudium, es braucht nicht dieses und jenes. Es braucht ein Herz, um Gott zu erkennen. Gott wird mit dem Herzen erkannt, nicht mit dem Verstand, mit dem Herzen. Und wenn das nicht ein Herz ist, das sich danach ausstreckt, in Übereinstimmung mit Gott zu kommen, wenn es nicht ein Herz ist, in dem erwiesenermaßen die Furcht Gottes zunimmt, ist es nicht ein Herz, das Gott erkennen kann. Weil das einzige Herz oder die einzige Qualifikation, die Gott sehen möchte und die darüber entscheidet, ob wir ihn kennenlernen oder nicht, ist das, was die Bibel Furcht des Herrn nennt. Ein Herz, das ihn ehrt, das ihn an die erste Stelle stellt. Ein Herz, das ihn lieben will, das ihm gehorchen will, das nicht mehr ihn mit Kompromissen und dummen Ausreden beleidigen will. Dass ihn nicht kränken will mit Götzen, sondern dass ihn erfreuen will. Das ist das Herz, das Gott uns schenken möchte. Ein Herz, das ihn erfreuen möchte. Das ist die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, sagt Jesus. So was bedeutet dann, wir sind seine Nachahmer. Dass wir erlauben, dass der Heilige Geist diesen selben Wunsch in unser Herz hineinschreibt und brennt und wir davon getrieben werden, alle Zeit zu tun, was ihm gefällt. Und das nicht nur in unserer stillen Zeit irgendwie hochzuhalten und zu feiern und zu sagen, ja, das, was ich will, sondern dann, wenn wir vor dem Fernseher sitzen, wenn wir vor dem Computer sitzen, wenn wir uns in der Situation befinden, dass die Welt uns die dümmsten und primitivsten und schmutzigsten Angebote ins Haus spült, dann zu sagen, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und zu fragen, was würde der Herr über dieses Angebot sagen? Was würde der Herr über diese Seiten im Internet sagen? Was würde der Herr sagen über diese billigen Soaps, die ich mir da anschaue? Was würde der Herr sagen über dies, über jenes? Was würde der Herr sagen über gewisse Bücher, die ihn verunehren und die ihn verleumden? Was sagt der Herr? Und wir stehen auf seiner Seite gegen den Schmutz, gegen die billigen Ersatzprodukte, die die charismatische Welt uns anbietet. Wir stehen auf seiner Seite. Und wir lernen zu hassen, was er hasst.
Amen.
Aber weil wir genau spüren, das macht uns unpopulär. Das kostet uns Freundschaften. Das kostet uns unseren guten Namen. Das kostet uns alle möglichen Annehmlichkeiten. Zucken wir davor zurück. Weil wir nicht wirklich Gott wollen, sondern wir wollen alles andere. Und wenn dann Gott noch dazukommt, ist gut. Wenn nicht, geht es auch ohne ihn. Diese Gesinnung hindert uns. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn haben. Wir wollen, dass er den ersten Platz hat. Wir wollen ihn lieben von ganzem Herzen. Wie können wir ihn lieben, wenn wir ihn nicht kennen? Wie können wir ihn lieben? Wie können wir wachsen in der Liebe Gottes, wenn wir nicht hassen, was er hasst? Wenn wir nicht danach trachten, zu lieben, was er liebt? Wie können wir ihm näher kommen? Wie können wir mit ihm zusammengehen? Wir können nicht. Er geht in die Richtung und wir gehen in die Richtung. Herzen, die mit ihm übereinstimmen. Herzen, die bewegt werden von dem, wovon er bewegt ist. In denen ein bisschen anfängt, das zu brennen, was so ein gewaltiges Feuer in seinem Herzen ist. Ein alles verzehrendes Feuer, das nicht ruht und nicht aufhört zu brennen, bis alles verzehrt ist. Dagegen ist dieses atomare Feuer in Tschernobyl, was sie alle paar Jahre versuchen, mit einem neuen Betonsarkophag irgendwie in den Griff zu kriegen. Dagegen ist es Peanuts, das Feuer im Herzen Gottes. Seine Leidenschaft für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Recht, für Frieden auf diese Erde zu bringen. Wie kommt der Friede auf diese Erde? Indem all das, was dem Frieden entgegensteht, gerichtet wird. So wird der Friede Gottes auf die Erde kommen. Und es beginnt in der Gemeinde. Es beginnt in uns. Es beginnt in mir, es beginnt in dir. Die Herrschaft Gottes wird aufgerichtet, indem wir mit ihm übereinstimmen. Und egal, was es uns kostet, wir stehen auf seiner Seite. Und dann zuckt unser Fleisch und sagt, ja, aber das bedeutet Probleme, das bedeutet Unabhängigkeiten, das bedeutet Schwierigkeiten, das bedeutet, bestimmte Leute werden mich jetzt verachten und ablehnen. Aber dann geh mit diesen Ängsten zum Herrn und sag, Herr, es kann doch nicht sein, dass ich um der Akzeptanz von Menschen willen dich verrate. Das kann doch nicht sein. Rette mich von Menschenfurcht. Rette mich von Menschengefälligkeit. Rette mich von diesem wahnsinnigen Impuls. Ich möchte, dass alle mich mögen. Wenn du Jesus nachfolgst, es wird Menschen geben, die verachten dich. Das ist uns verheißen. Das musst du gar nicht befürchten. Da kannst du völlig sicher sein. da kannst du völlig sicher sein, das wird passieren. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Eins vielleicht der wichtigsten Einsichten, die ich gelernt habe in den 42 Jahren mit Jesus. Wenn ich dieses Wort hören will, und das ist mein Ziel, wenn ich dieses Wort aus dem Mund des Meisters hören will, gut gemacht, du treuer Knecht, komm in die Freude deines Herrn. Wenn ich dieses Wort am Ende meines Lebens hören möchte, dann geht es nur auf eine Art und Weise, indem ich mir viele, viele Worte der Ablehnung, der Schmähung, der Unterstellung, der Bosheit und Lügen und Gerüchte von Menschen anhören muss, die mich verwerfen als einen Wahnsinnigen, als einen Verrückten, als einen Extremisten, als einen Rebellen, als irgendetwas. Man hört dieses Wort von Jesus nicht ohne die Verachtung von Blindenleitern. Man hört dieses Wort nicht. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Und wenn unser Herz zuckt und sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, dann bleibt nicht dabei stehen, sondern sagt, ich will aber bereit sein. Ich will nicht von dieser Angst gebremst sein. Was könnten Leute sagen? Wie könnten sie mich ausstoßen? Wie könnten sie schlecht über mich reden? Wie könnten sie Lügen über mich verbreiten? Ich will nicht von dieser Angst gesteuert werden. Dass diese Angst da ist, ist normal. Aber was tust du mit dieser Angst? Lässt du dich von der Angst leiten und machst Kompromisse? Oder sagst du, Herr, diese Angst akzeptiere ich nicht in meinem Leben. Reiß das raus, was immer das kostet, reiß es raus. Gottes Werk im Herzen ist das, was er zu Jeremia gesagt hat in Bezug auf Nationen. Ich habe dich gesandt, auszureißen, abzubrechen, niederzureißen. Ich weiß nicht mehr genau, 4 negative Worte. Und um zu bauen und zu pflanzen. Und genau das tut der Herr in unserem Herzen. Das sind Dinge, die müssen rausgerissen werden. Falsche Wünsche, falsche Begierde. Und manche sind sogar so weit weg vom Herrn, obwohl ihr ganzes Verhalten zeigt, sie sind ferngesteuert von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Sie haben keine Ahnung über das, was in ihrem Herzen ist. Sie kriegen das nicht immer mit. Sie sind so weit weg vom Licht Gottes, dass Gott ihnen noch nicht mal zeigen kann, hey, könnte dein Problem was mit Menschenfurcht zu tun haben, mit Menschengefälligkeit? Bist du abhängig? Bist du süchtig? Alle sollen dich nett finden. Alle sollen dich umarmen. Alle sollen mit dir zufrieden sein. Das sind Dinge in unserem Herzen, von denen wir keine Ahnung haben, weil wir so weit weg sind von Gott. Aber er ruft uns in seine Nähe und er sagt, komm mit dieser Verheißung. Herr, gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz, dich zu erkennen. Und dann wird er sagen, das muss ein Herz sein, was mich fürchtet. Ein Herz, was mich fürchtet. Wir können nicht Gott fürchten und Menschen fürchten. Das geht nie zusammen. Entweder oder. Und Gott hat versprochen, ich gebe euch ein neues Herz. Ich schaffe es in euch. David betet, create in me, es gibt ein wunderbares Lied, create in me a clean heart. Kennt das noch jemand aus den 70er Jahren? Create in me a clean heart. Warum singen wir so etwas heute nicht mehr? Weil wir nicht glauben, dass das wichtig ist. Und dieses Wort, was er benutzt, create, schaffe in mir, ist dasselbe Wort wie 1. Mose. Am Anfang schuf Gott. Es ist das übernatürliche, schöpferische Wirken Gottes. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Gott muss kommen und muss an unserem Herzen etwas tun. Unsere Psychomethoden reichen nicht aus. Unser harmloses Seid-nett-zueinander-Evangelium reicht nicht aus, um Herzen zu transformieren. Was wir brauchen, ist, dass Gott selber kommt und nimmt die Sache in seine Hände. Und er arbeitet an unserem Herzen und er schneidet. Und er reißt raus und bricht nieder, planiert den Boden, gräbt um und dann baut er und pflanzt er. Das Werk Gottes ist zweifach. Dinge müssen rausgerissen werden und neue Dinge müssen hineingetan werden. Beides kann nur Gott tun. Wir können es nicht tun. Und wenn wir es nicht tun können, dann heißt es auch, wir brauchen es gar nicht zu tun. Weil jeder Versuch ist sinnlos. Aber wir können verstehen, er ist der, der es wirkt. Er ist der, der es versprochen hat. Und wir kommen zu ihm und sagen, Herr, hier bin ich. Bankrott am Ende, ohne Einsicht, ohne Verständnis, ohne Weisheit. Vermutlich viel blinder, als ich denke, dass ich blind bin. Das ist ja gerade meine Blindheit. Ich bin blind über meine Blindheit. Ich bin taub über meine Taubheit. Aber du bist Gott und du hast versprochen, ein neues Herz. Du hast versprochen, in mir zu wirken. Hier bin ich. Tu es, was immer es kostet. Lehre mich, hilf mir, mit dir zu kooperieren. Wenn wir auf diese Art und Weise Gott suchen und Gott suchen ohne diese Gesinnung, ist Firlefanz, ist Augenwischerei, ist Zeitverschwendung. Gott suchen heißt, ihm zu erlauben, in uns zu arbeiten, was er arbeiten muss und arbeiten möchte. Wenn das nicht da ist, verplemperst du deine kostbare Zeit, nennst das stille Zeit, aber es ist so totenstill, dass da kein Heiliger Geist sich rührt, keine Überführung aus dem Buch hervorkommt, nichts dich trifft, nicht dich zur Buße leitet, weil es nur so dahin plätschert. Wenn wir nicht die Wahrheit wissen wollen über Gott und über uns, der Heilige Geist wird uns in Ruhe lassen. Wir müssen begehren, müssen verlangen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Öffne mir die Augen. Lass mich dich sehen. Hilf mir, dich zu erkennen. Hilf mir, zu verstehen, wie ich mit dir kooperieren soll. Gott, hier bin ich. Tu an meinem Herzen, was du versprochen hast. Hier Jeremia 24, Ezekiel 36, Jeremia 32, 40, Jeremia 33, nee, 31, 31. So viele Verheißungen haben wir über das Herz. Und Gott sagt, ich lege meine Furcht in dein Herz. So Gott sagt nicht, bastel dir ein bisschen Furcht des Herrn zusammen. Er sagt, komm zu mir, ich lege es in dein Herz. Wir müssen nur nehmen, was er schon verheißen hat. Und wir arbeiten mit Verheißen. Wir kommen vor ihn und sagen, das ist meine größte Not. Und wahrscheinlich meine zweitgrößte Not ist, dass ich nicht begreife, dass das meine größte Not ist. Hilf du mir, mein Leben mit deinen Augen zu sehen. Hilf du mir, dass ich Raum machen kann für den Heiligen Geist, dass ein tiefes Werk an meinem Herzen geschehen kann. Hilf du mir, Gott, in Übereinstimmung mit dir zu kommen. Das ist, was es braucht. Und das ist uns verheißen. Und wenn das beides zusammenkommt, die Ahnung, das sind die größten Verheißungen. Und das ist, was es auf meiner Seite braucht, um diese Verheißung in mein Leben hineinzubekommen. Wenn das beides da ist, egal wie lange du schon dich im Kreise drehst, egal wie eingelullt du bist, wie passiv du bist, wie du die Standards dieser Welt in deinen Christen übernommen hast, egal wie weit du weg bist, egal wie abgefallen du bist, wenn das beides in dein Leben kommt, wird neues Leben kommen. Wird eine neue Nähe zu Gott kommen, wird eine Fähigkeit kommen, sich Gott wieder wirklich zu nahen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die Fähigkeit, in seine Gegenwart zu kommen, hat etwas mit dem Zustand unseres Herzens zu tun, mit nichts anderem. Nichts mit, wie gesalbt die Anbetungsband ist, wie schön der Gottesdienst ist, sondern wie wahr dein Herz ist. Wir kommen in seine Gegenwart. Mit einem wahrhaftigen Herzen, Hebräer 10, 20, 21. Mit einem wahrhaftigen Herzen kommen wir in die Gegenwart Gottes. Was heißt das? Ein Herz, das die Wahrheit sehen will. Ein Herz, das sich ausstreckt nach Überführung. Die letzte und größte Blüte des charismatischen Wahnsinns ist, dass jetzt Leute auftreten mit Rang und Namen, die Bestseller schreiben, die applaudiert werden von Millionen von Menschen und sie sagen, der Heilige Geist überführt überhaupt nicht mehr von Sünde. Das tut er bei der Bekehrung und danach nie wieder. Und die Leute schauen sich das an und finden das erbaulich und haben diese Bücher zu Hause und sind begeistert. Und wenn du dann ein Wort sagst über Joseph Prinz, aber der hat auch vieles Gutes gesagt. Wenn ein Mensch lehrt als Prediger, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde, dann weiß ich eins, dieser Mensch kennt Gott nicht. Egal wie nett er adrett angezogen ist und wie poppig er auftreten mag und egal wie er die Massen faszinieren kann, das ist alles Persönlichkeit, das ist alles Seele, das hat mit dem Heiligen Geist 0,0 zu tun.
Amen.
Und Leute schauen auf Persönlichkeit, schauen auf poppiges Auftreten, boah, guck mal, seine coolen Moves. Ja, machst du das mit seinen dreckigen Worten? Ja, aber du musst das nicht so streng sehen. Der gibt sich auch Mühe und der will ja auch Gott dienen. Das ist dasselbe, was die Pharisäer gesagt haben. Wir wollen ja auch nur das Beste. Wir sind ja auch für das Reich Gottes. Wir sind ja auch für den Glauben an Jehova. Hallo. Und merken nicht, wie sie im Chor singen zusammen mit dem Teufel. Das ist aber krass. Jesus ist krass. Er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und was wir brauchen ist, dass in diesem Land wieder Sola Scriptura aufgerichtet wird. Und dass Leute sagen, das Wort und nichts als das Wort. Amen. Und wenn das bedeutet, ich muss mich vom populären, anerkannten Propheten und geistlichen Leitern verabschieden, dann sei es so. Aber Jesus muss auf meiner Seite sein. Und der Rest ist mir egal. Das ist, was wir brauchen. Leute sagen, ich will Jesus und sonst gar nichts. Das ist, was wir brauchen. Und du kannst mithelfen, dass diese Stimmung sich verbreitet. Du kannst mithelfen, dass diese Art von Gesinnung wieder Fuß fasst im Volke Gottes. Indem du anfängst, vor Gott bist, sag Gott, bring mein Herz in Wallung. Bring mein Herz in Schwingung. Bring mein Herz in Übereinstimmung mit dir. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Lehre mich zu hassen, was du hast. Du kannst nicht zunehmen in der Liebe, wenn du nicht auch zunimmst im Hass. Aber wir sind doch Kinder des Friedens. Wir sollen doch nicht hassen. So reden die, die ihre Bibel nicht kennen. Römer 12, verabscheut das Böse. Keine Heuchelei. Ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Ich glaube, Psalm 96 oder 97. Das sind Gebote. Wann nehmen wir diese Gebote einmal ernst? Wann beten wir? Herr, lehre mich zu hassen, was du hast. Wir sind eingelullt. Naja, hassen will ich nicht lernen. Dann willst du nicht Jesus nachfolgen. Er ist voller Hass. Du hast Gesetzlosigkeit gehasst und Gerechtigkeit geliebt. Das ist Jesus. Voller Hass. Hebräer 1, Vers 9, voller Hass, sein Herz ist voller Hass. Wenn ich in Gemeinden gehe und sage, das Herz von Jesus ist voller Hass auf die Ungerechtigkeit, auf die Gesetzlosigkeit, die schauen mich an und sagen, von was redest du? Diesen Jesus kennen wir aber nicht. Wir kennen den Friedefürst. Der Friedefürst hat gesagt, denk nicht, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Ja, aber wie kann das sein? Wie kann der Friedefürst denn das Schwert bringen? Wie passt denn das zusammen? Gute Frage. Studiere das Wesen Jesu, studiere seinen Plan. Und dann verstehst du, der Friede Gottes regiert in deinem Herzen, in der Gemeinde und am Schluss sogar in der Welt. Erst nachdem das Schwert des Geistes sein Werk getan hat. Amen. Vorher wird der Friede Gottes nicht regieren. Das ist der seelische, schnulzige, verlogene Frieden, den diese Welt anbietet, der basiert auf Kompromiss. Der basiert darauf, Lügen zu akzeptieren als gleichberechtigt neben der Wahrheit. Und das gibt es nicht im Reich Gottes. Lüge und Wahrheit sind nicht gleichberechtigt. Und die werden sich niemals verbinden, niemals. Sondern die Lüge wird gerichtet werden. Die Lüge wird verurteilt werden. Die Lüge wird an den Pranger gestellt werden. Die Lüge wird öffentlich bloßgestellt werden. Das ist, was passieren wird. Das ist, was passieren wird. Es ist Zeit, dass wir heiß werden. Es ist Zeit, dass wir entschieden werden. Es ist Zeit, dass wir auf seine Seite treten und dass wir Kämpfer werden für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Judas sagt, kämpft mit für den Glauben. Der Glauben ist in allergrößter Gefahr in dieser Zeit in unserem Land. Und maßgebliche Leute wollen uns erzählen, der Gott der Bibel ist derselbe Gott wie Allah. Und was die Moslems anbeten, ist der Gott der Bibel. Wer so etwas sagt, kennt die Bibel nicht. Ich las ein E-Mail vor ein paar Wochen und ein armer, hilfloser Pfingstpastor schrieb an die Kollegen, bitte helft mir, ich habe Leute in der Gemeinde und die meinen, dass Allah derselbe Gott ist wie der Gott der Bibel. Was soll ich mit diesen Leuten tun? Wie wäre es mit in die Bibel schauen? Und dann die Bibel verkündigen und diese Leute aufrufen, mit diesem Unsinn aufzuhören. Wie wäre es damit? Wie kann es sein, jemand ist Pastor und er weiß nicht, was er mit Leuten tun soll, die meinen, Allah ist derselbe wie der Gott der Bibel. Wie kann das sein? Blinde Leiter. tausendmal Pastor auf der Visitenkarte steht. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. In Klammern, wenn du eine exzellente Ausarbeitung haben willst über den Unterschied zwischen Allah und dem Gott der Bibel, dann lad dir runter, Werner geht, so steht es geschrieben. Gibt es als kostenlosen PDF, kannst du heute Nacht noch lesen. Und da gibt es ein fantastisches Kapitel über den Vergleich zwischen Allah und dem Gott der Bibel. Und wenn du das durchgelesen hast, dann sagst du, alles klar, alles klar. Es ist so ein Kontrast, in x Punkten so ein Kontrast, der so eindeutig ist. Aber um des Friedens willen, um der Einheit willen, damit es keinen Ärger gibt, damit die nicht beleidigt sind, schlägt man sich auf die Seite der Lüge und versucht eine Einheit, versucht einen Frieden, versucht einen Kompromiss herbeizuführen, damit ja keiner beleidigt ist. Unser Ziel ist, dass Gott nicht beleidigt wird. Nicht, dass ja nicht die Moslems beleidigt werden. Unser Ziel ist, dass Gott nicht beleidigt wird. Und wenn wir Götzen identifizieren mit Gott, dann ist Gott beleidigt. Und das muss unser Ziel sein. Gott darf nicht verunehrt werden. Gott darf nicht entheiligt werden. Geheiligt werde dein Name. So das ganze Ziel meiner Botschaft ist, werde ein Kämpfer für Gott. Werde ein Kämpfer für Wahrheit. Bekomme ein Herz für Gott. Und hilfst du mit, dass es noch einmal eine Reformation in diesem Land gibt. Kämpfe für den Glauben. Das hat etwas mit deinem Leben zu tun. Sag nicht, ach, das überlassen wir den Leitern. Die werden das schon irgendwie regeln.
Halleluja.
Nein, du bist gefragt. Du bist Kind Gottes. Und Jesus hat gesagt, wenn wir sein Wort nicht bewahren, dann verleugnen wir seinen Namen. Ob du Leiter bist oder nicht, ob du denkst, du hast Einfluss oder nicht. Wenn du das Wort verwässerst und das Wort nicht mehr das Wort sein lässt, und alles zusammen mixt in diesem Einheitsbrei, dann verleugnest du Jesus. Und deine Ewigkeit steht auf dem Spiel. Das ist, was die Bibel sagt. Gott wird mit lauter Stimme Menschen herausrufen aus der Hure. Warum? Damit sie nicht mit der Hure gerichtet werden. Und alle, die zur Hure gehören, werden in Ewigkeit im Feuer, ihre Ewigkeit im Feuersee verbringen. Fern von Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Wer zur Hure gehört und dann nicht sich rausrufen lässt, wird verloren gehen. Und wenn er auch ein Bestseller-Schreiber ist, und wenn er auch anerkannt ist als Prophet, und wenn er auch bejubelt wird von Tausenden, von Zehntausenden und Millionen von Menschen, das spielt bei Gott keine Rolle. Wo standst du in der Sache der Wahrheit? Wo war dein Herz? Wo war dein Eifer für Gerechtigkeit? Wo war deine kämpferische Gesinnung für die Werte des Reiches Gottes? Das sind die Fragen, die interessant sind. Verstehen wir? Gott ist ein eifernder Gott. Und wir sind eine passive Schar. Und deswegen passen wir nicht zusammen. Wir können zwei miteinander gehen, sie sind nicht einig zuvor. Wenn wir mit Gott gehen wollen, dann müssen wir Passivität einen Kampf ansagen. Dann müssen wir falscher Toleranz einen Kampf einsagen. Dann müssen wir Gleichgültigkeit einen Kampf ansagen. Und dieses Wimmern und Winseln, ja, aber ich bin so schwach, weißt du, ich kann das noch nicht. Und ach, weißt du, mir geht so schlecht und ich habe ganz andere Sorgen und ich habe andere Probleme. Ich fühle mich immer so abgelehnt von Gott. Wann hört das Gejammer auf?
Amen.
Wann stehen wir mal auf der Seite der Wahrheit und sagen, das sind erbärmliche Lügen, die ich in mir spüre und die mache ich zu meinem Feind, statt mit ihnen zu sympathisieren. Weißt du, ich bin verletzt worden, mir geht so schlecht und du kannst nicht von mir verlangen, was die Bibel sagt, weil ich bin ja noch so verwundet. Dann werde heil.
Amen.
Jesus ist der Heiler. Und nicht der, die Verletzten verletzt lässt. Er ist der Heiler. So werde heil. Damit du wieder verletzt werden kannst. Damit du wieder geheilt werden kannst. Und mit jeder Verletzung lernst du mehr Barmherzigkeit. Mit jedem Schlag lernst du mehr Gnade. Und du lernst das Herz Gottes kennen. Und du lernst zu beten, was Jesus gebetet hat. Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen lässt der Herr Dinge zu. Deswegen erlebst du Schläge durch Menschen, die meinen, sie dienen Gott, aber sie dienen ihrem eigenen Interessen. Aus all den Verletzungen und Ablehnungen und Schlägen kannst du Profit gewinnen. Du kannst stark werden dadurch. Oh, aber ich bin verletzt worden. Ich weiß nicht, ob ich noch jetzt kommen kann. Also ich fühle mich so schlecht. Wann hört das? dann sagen wir, das ist erbärmlich. Wenn da steht, er ist der Heiler meines Herzens, dann will ich ihn erleben als Heiler und dann höre ich erstmal auf zu jammern. Da fange ich als erstes mal an zu danken für die, die mir wehgetan haben. Ich danke dem Herrn für die Situation. So, was? Ich soll danken für was ich da erlebt habe? Das ist ja Wahnsinn. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Auch Missbrauch, auch geistlicher Missbrauch, auch dumme Ratschläge von anderen Gläubigen, muss das dir zum Besten dienen? Ja. Wenn du Gott liebst, er wird aus allem Mist Dünger machen. Aus jedem Mist macht er Dünger. Er macht die Feinde zu Dünger, zu Mist auf dem Acker. Und es wächst alles noch viel prächtiger. Halleluja. Das ist eine von vielen praktischen Auswirkungen, wenn die Wahrheit die Wahrheit ist. Wir hören auf zu jammern. Wir hören auf, uns zu bemitleiden. Wir hören auf, unsere Wunden zu pflegen. Wir hören auf, uns hinter unserem Verwundetsein zu verstecken. Sondern wir werden entschieden, wir werden klar. Und wir reden zu unserer Wahrheit, zu unserer Seele. Wahrheit. Seele, hör auf zu jammern. Statt mit ihr zusammen zu jammern, sagen wir, hör auf. Wir stehen auf, wir kämpfen. So, habt ihr ein bisschen verstanden, was das Herz Gottes ist? Habt ihr verstanden, was er euch anbietet und was er von euch will? Dann lass uns beten jetzt. Komm, steh auf. Und hast du was zu beten jetzt? Gibt es irgendwas, was du Gott sagen möchtest? Dann sag es ihm. Steh auf seiner Seite gegen negative Dinge, gegen Passivität, gegen Lähmung, gegen Lüge, gegen falsche Sehnsüchte, gegen diesen Wunsch, von allen gemocht zu werden. Erkenne an, dass das einfach irreal ist und tritt auf seine Seite und sag, Herr, hier bin ich, ich will ein Herz haben für dich. Komm, bete jetzt. Halleluja. Wenn du fertig gebetet hast, dann bete ich noch für euch und mit euch. Halleluja, Halleluja. Komm, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, komm, bewege Menschen. Lass Entscheidungen fallen, wesentliche Entscheidungen. Komm, Heiliger Geist, komm. Oh, Halleluja, oh, Halleluja, oh, Halleluja. Geist der Wahrheit, Geist der Wahrheit, führe uns in alle Wahrheit. Führe uns in alle Wahrheit. Oh, Halleluja, oh, Halleluja, oh, Halleluja. Oh Gott, was für eine Verheißung, dass du uns ein Herz geben willst, dich zu erkennen. Dich zu erleben, wie du wirklich bist. Nicht wie die Religion uns das vormacht, sondern wie du wirklich bist. Was für eine Verheißung. Ich bete, dass wir in der Tiefe unseres Wesens erfassen, was das für eine Einladung ist. Was das für ein Geschenk ist, was du uns da anbietest. Schenke uns die Gnade, von dieser Verheißung motiviert zu sein. Schenke uns die Gnade, davon gezogen zu sein, davon gelockt zu werden in deine Gegenwart, wo wir lernen, unser Herz dir zu geben, wo wir lernen, wahrhaftig vor dir zu sein, wo wir lernen, mit dir, mit deiner Überführung übereinzustimmen und wo wir die hässlichen Dinge in unserem Herzen, wie Menschenfurcht und Selbstmitleid, Menschengefälligkeit und Anpassung und viele andere Dinge, wo wir diese Dinge benennen, wie du sie nennst, wir stimmen mit dir überein, wo wir diese Dinge dir übergeben, wo wir sagen, danke, dass du mein Retter bist, danke, dass du bist der, der die Herzen reinigt, du bist der, der neue Herzen schafft, du bist der, der seine Ordnung aufrichtet in unseren Herzen, du bist der, der Furcht des Herrn in unser Herz hineinlegt. Und das ist, was wir wollen. Intensiviere unsere Sehnsucht nach der Furcht des Herrn. Verstärke unser Verlangen. Lass uns klar sehen, das ist unsere große Not im Land und in unserem persönlichen Leben. Das ist, was wir brauchen. Ein Herz, das dich fürchtet. Das mit dir übereinstimmen will. Koste es, was es wolle. Und auch wenn die Nicht-Übereinstimmung mit der religiösen Welt damit noch viel größer wird und die Verfolgung zunimmt und die Ausgrenzung und die Ablehnung und das schlechte Gerede. Du gibst Gnade in all dem und du schenkst uns, dass wir daran noch wachsen. dass unsere Barmherzigkeit zunimmt. Großer Gott, öffne uns die Augen über unseren Zustand. Öffne uns die Augen über diesen Kontrast zwischen unserem Zustand und diesen großartigen Verheißungen und wie du dir Christsein geplant hast und vorgestellt hast. Und lass es noch einmal geschehen in unserem Land, dass es einen Aufbruch gibt von vielen, 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 zurück zum Wort, zurück zum Herrn, zurück zur Furcht Gottes, zurück zur Reinheit, zurück zur Aufrichtigkeit gegenüber Christus, zurück in die Brautgesinnung, zurück in die kämpferische Gesinnung, zurück in diese Gesinnung, die keine Kompromisse duldet. Halleluja, Halleluja. So, Vater, segne uns, sende deinen Geist, leite uns, überführe uns. Gib uns Willigkeit. Schaff du ein williges Herz in uns. Ein williges Herz. Create in us a clean heart. Schaffe ein reines Herz. Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden dich schauen. Das ist unsere Berufung für alle Ewigkeit. Vor dir zu stehen, dich anzuschauen, dich zu bewundern, dich anzubeten, dich zu ehren, fasziniert zu sein von deiner Schönheit. Komm, Heiliger Geist, zieh uns aus dieser irdischen Gesinnung, aus dieser seelischen Gesinnung, zieh uns heraus in eine himmlische Gesinnung, dass wir begreifen, das ist unser Erbe, dazu sind wir berufen. Hoffnung der Herrlichkeit zu erleben. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier war oder der das später nochmal hört, zu Hause. Zieh du. Gebrauche diese armseligen, stümperhaften Worte, die die Tiefe noch gar nicht erfassen, die ich heute hier bringen konnte. Gebrauche das Wenige. Zertrümmer die Hartherzigkeit, zertrümmer den Unglauben, zertrümmere harmlose, pfingstliche, charismatische Religiosität, die vorbeigeht an den Realitäten des Neuen Testamentes. Zertrümmer diese Dinge, lege es in Schutt und Asche. Mach Raum für das Echte in unseren Herzen. Erbarme dich, o Gott. Und danke, dass du diesen anfänglichen kleinen Schrei hörst und vertiefen wirst und daraus einen landesweiten Schrei machen willst nach mehr von dir, nach dem Echten, nach dem Wahren. Geheiligt werde dein Name. Mögst du noch einmal aufstehen in diesem Land und eine wirkliche Bewegung deines Geistes geben, die all diesen Müll hinwegfegt und Raum macht für die Erkenntnis Gottes. Wir ehren dich. Wir danken dir. Halleluja, wunderbarer Gott. Amen, Amen, Amen. Oh, Halleluja. Amen. Amen. Seid gesegnet, danke.